Ja, selig sollt ihr sein. Das ist doch schön, dass Gott das möchte, ne? Ich brauche mal einen Assistenten und ich habe gesehen, der Marcello, der hatte das ein bisschen drockt. Marcello, kannst du mal herkommen? Setz dich da mal hin. Kannst dich auch da hinsetzen, kannst dir aussuchen. Ja, aber erstmal hier bleiben, bitte. Ist Folgendes. Manche Leute haben Angst, dass die Predigt zu lang wird. Und das ist ja auch an so einem Tag wie heute, kann ich auch verstehen, dass hier niemand jetzt noch eine Predigt von einer Stunde hören möchte. Und ich habe 20, 25 Minuten, hat man mir eingeräumt. Also Marcello, hier hast du erstens meine Uhr. Und zweitens hast du eine Glocke. So, schön stillhalten. Und bei 20 Minuten gibst du mir das erste Mal einen leisen Ton. Und bei 25 Minuten gibst du mir zwei leise Töne. Aber dann bitte nicht Dauer. Dann sehe ich, dass ich in die Zielgerade komme. Okay? Gut. Ja, weiß einer von euch oder Ihnen, wer Agur ist? Agur, so heißt ein Weisheitslehrer im Buch der Sprüche Salomo. Kapitel 30, Vers 18. Also er hat das ganze 30. Kapitel, hat dieser Agur geschrieben. Auf Deutsch heißt das der Sammler. Ich bin auch so ein kleiner Sammler und so ist meine Predigt auch irgendwie entstanden. Kapitel 30, Vers 18, da schreibt er, drei Dinge sind mir zu wunderbar, ja vier begreife ich nicht. Und was sind das für Dinge? Einmal der Weg des Adlers am Himmel, zweitens der Weg einer Schlange auf dem Felsen, drittens der Weg eines Schiffes mitten im Meer. Was haben diese drei Dinge, die er da aufzählt, was haben diese gemeinsam? Warum hat er damit Schwierigkeiten? Einer eine Ahnung? Sie lassen alle drei, sie hinterlassen keine Spuren. Adler am Himmel, der hat keinen Kondensstreifen. Der Weg einer Schlange auf dem Felsen, das macht dem Felsen überhaupt nichts aus, wenn da eine Schlange drüber rutscht. Und der Weg eines Schiffes im Meer, ja, das hatten noch keine Öltanker. Ja, und dann viertens, der Weg des Mannes mit einem Mädchen. Hebräisch steht da Alma, das heißt Mädchen, Jungfrau, junge Frau im heiratsfähigen Alter bis zur Geburt des ersten Kindes. Das ist, ja, ich denke, da haben wir mit einem prophetischen Wort zu tun. Allerdings noch sehr dunkel. Wie steht es jetzt mit der Verbindung zwischen den ersten drei Beispielen mit diesem vierten Beispiel? Habt ihr irgendeine Idee? Ja, ne, ist klar. Da ist auf einmal eine Jungfrau schwanger und keiner kann sich erklären. Kein Mann hat irgendwie Spuren hinterlassen. Ja, Jesaja 7, Vers 14 bringt Licht hinein. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Emmanuel heißen. Das heißt, Gott mit uns. Da genau. Also die ersten drei Beispiele, die sind mittlerweile gelüftet, ne? Dank moderner Technik. Wir haben Überwachungskameras, wir haben GPS, wir haben Wärmesensoren, alles Mögliche. Da kann man das schön feststellen, wie genau die Schlange über den Felsen gerutscht ist oder wie genau der Adler geflogen ist oder wie genau das Schiff auf welchem Kurs. Man kann bei den großen Schiffen, kannst du im Computer gucken, kannst du genau sagen, wo sind sie Heiligabend. Ne? Kannst genau sehen. Gibt es eine App für fast jedes Schiff. Aber trotzdem gibt es auch heute, fast zweieinhalbtausend Jahre später noch, viele Dinge, viele Sachverhalte, die jenseits unserer Erkenntnisfähigkeit liegen, von denen selbst die klügsten Köpfe keine Ahnung haben, die zu wunderbar sind, um sie erklären zu können. Doch und unfassbarer und geheimnisvoller als alles andere ist die Menschwerdung des ewigen Gottes, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und bevor ich jetzt anfange zu predigen, möchte ich nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken für dein heiliges, lebendiges, lebenschaffendes Wort. Und Herr, ich danke dir, dass du dieses Wort an uns segnen wirst. Amen. Ja, Weihnachtsgeschichte nach Lukas. Da möchte ich einsteigen. Lukas, die meisten hier werden es wissen, Lukas war ein Arzt, war ein Mitarbeiter des Paulus und er war auch ein brillanter Historiker. Er hat also ganz genau gefragt, geforscht, er hat das nicht einfach so behauptet. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, da ist ein Arzt und er schreibt was von Jungfrauengeburt. Was werden die Kollegen denn sagen? Ja. Er hat mit den Augenzeugen gesprochen. Er hat Tage und Nächte mit denen zusammen verbracht. Unter anderem hat Lukas auch viel Zeit mit Maria verbracht. Das ist belegt. Und so weiß er viel, was die anderen noch gar nicht wussten oder vielleicht wieder vergessen hatten. Lukas 1, Vers 26, da schreibt er, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. Im sechsten Monat. Also, das bezieht sich auf den Abschnitt vorher. Da war nämlich schon der gleiche himmlische Bote in Erscheinung getreten. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. So hatte er sich dem Mann der Elisabeth, dem hochbetagten Priester Zacharias, vorgestellt, um ihm die Geburt Johannes des Täufers anzukündigen. Und dieser Gabriel ist einer der nur zwei Engel Gottes in der Bibel, die mit Namen genannt wird, Michael und Gabriel. Und ein Engelfürst, der auch schon im Alten Testament im Buch Daniel genannt wird. Und dieser gewaltige Engel, der war also nun von Gott in den Norden Israels geschickt worden, ins ländlich schön hügelige Galiläa, ja, in so ein unbedeutendes Provinzstädtchen. Nazareth war so unbedeutend damals. Ich meine, heute kennen die meisten Menschen in der Welt, ich glaube, im Ranking der bekanntesten Orte ist Nazareth unter den ersten 10. Vermute ich mal. Oder unter den ersten 100. Auf jeden Fall. Aber damals, Nazareth war so unbedeutend, dass es im ganzen Alten Testament nicht ein einziges Mal Erwähnung gefunden hat. Und ja, was wollte er da? Da in Nazareth lebte ein bis dahin ebenfalls unbedeutendes und unbekanntes junges Mädchen, Maria, hebräisch Mirjam. So hieß schon die Schwester von Mose und Aaron. Und wie verbreitet und gewöhnlich dieser Name damals in Israel war, das sehen wir daran, dass allein im Neuen Testament 5 weitere Marias erwähnt werden. Und falls Katholiken hier heute unter uns sind, vergesst bitte, was eure Kirche über diese Maria lehrt und erzählt. Ganz bestimmt ist sie nicht die Mutter Gottes. Denn Gott ist Geist und der Geist hat keine Mutter, auch keinen Vater. Ganz bestimmt saß sie auch nicht da in einer überirdischen Heiligkeit und wartete, dass irgendein Bote Gottes kommen sollte, um sie in Gottes Pläne einzuweihen. Nein, Maria wartete auf etwas ganz anderes. Weiß das einer von den Kindern, worauf Maria wartete? Hey, die war verlobt und sie wartete auf ihre Hochzeit mit dem Tischler Josef. Die wollte ihren Josef heiraten. Da wartete sie drauf. Ja, da freute sie sich drauf. Mit dem war sie verlobt und das hatte damals noch ein ganz, ganz anderes und weit stärkeres rechtliches Gewicht als heute bei uns. Also da wurde ein Ehevertrag geschlossen, meist zwischen den Eltern der Brautleute oder wenn der Mann älter war, zwischen dem Mann und den Eltern der Braut. Das wurde ausgehandelt und dann galt man als einander versprochen. Also man war schon so gut wie verheiratet, aber die Hochzeit erfolgte erst einige Zeit später und die wurde dann gewaltig gefeiert. Ja, und erst dann zogen die Brautleute zusammen und lebten auch zusammen als Mann und Frau. Erst dann. Und dann war es noch so in der damaligen Kultur, dass die Mädels normalerweise schon mit, was meint ihr, mit 12, 13 Jahren wurden die verheiratet. Also wir können davon ausgehen, dass Maria zu diesem Zeitpunkt, als der Engel sie vielleicht in ihrem Elternhaus besuchte, maximal 14 Jahre alt war. Ein ganz, ganz junges Mädchen, sehr jung, ziemlich jung, vielleicht auch äußerlich schön, steht nicht in der Bibel, das wissen wir nicht. Aber was wir annehmen dürfen ist, dass Maria ein vorbildliches Leben führte, dass sie unberührt in die Ehe mit Josef gehen wollte, dass sie demütig war und gottesfürchtig. Aber reicht das, um sie vor allen anderen Frauen auszuzeichnen? Ich meine, wir haben heute 7, fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde. So viel hat es damals nicht gegeben. Aber die Auswahl, die war ja doch schon beträchtlich. Ne? Reichte das, Mutter des Messias werden zu dürfen? Nein. Es gab auch Bedingungen, die sie erfüllen musste, auf diese Bedingung sie selber keinen Einfluss hatte. Also schon bei der Vertreibung aus dem Paradies hatte Gott der Schlange angekündigt, dass da mal einer kommen wird, der ihr den Kopf zertreten wird, der Same der Frau. Und diese Verheißungen sind im Laufe der Zeit immer präziser geworden. Er sollte von Abraham abstammen, aus dem Stamm Juda sein, von einer Jungfrau aus dem königlichen Geschlecht Davids geboren werden. Und das alles war bei dieser Maria gegeben. Nicht nur der Josef, der Zimmermann, ihr Verlobter, auch sie selbst, beide waren direkte Nachfahren des großen Königs. Sie war in einer jüdischen Familie aufgewachsen und könnte so auch tatsächlich von Kindheit an gewusst haben, was das bedeutete. Also nicht, dass ihr jetzt auf die falsche Schiene kommt. Weder Gold noch Silber noch Edelsteine oder kostbare Kleider, auch keine Paläste oder sonstige irdische Schätze, auch nicht gesellschaftlicher oder politischer Einfluss. Nichts von alledem hatten die Nachfahren Davids über die babylonische Gefangenschaft hinüberretten können. Aber was auch immer der Auftrag des kommenden und verheißenen Messias sein würde, er würde von einer Tochter Davids geboren werden. Und konnte dieses junge Mädchen deshalb damit rechnen, die Mutter des Messias zu werden? Ich denke kaum. Man wartete ja schon so lange. Aber zumindest könnte sie Bescheid gewusst haben, dass eine der Frauen aus ihrem Familienverband dafür vorgesehen war. Und ganz bestimmt hat sie auch die Sehnsucht aller gläubigen Juden geteilt, die sie in ihrem Herzen hatten, nach dem Kommen, nach seinem baldigen Kommen, dass der Messias kommt. Sie haben geschrien für Jahrhunderte. Ne? Heiland, tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab, rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab, einst den Mittler selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen, denn verschlossen war das Tor, ja, bis dieser kommen würde. Und da haben sie darauf gewartet. Und dann auf einmal, in diesem einen Moment, als Gabriel das Haus betrat, in dem Maria lebte, veränderte sich ihr Leben in einer unvorstellbaren Art und Weise. Sei gegrüßt, Maria. Das ist kein Gebet. Der Engel hat sie nicht angebetet. Das war der ganz normale Gruß, die übliche Anrede. Machen Sie heute noch auf Griechisch. Ne? Freut euch, wenn man sich sieht. Ich freue mich, weil ich dich sehe. Was fein, dass du da bist. Freude, ne? Er hat einfach gesagt, schön Maria, dass du hier bist. Freu dich. Und dann sagt er, Begnadete, der Herr ist mit dir. Das zeugt ja auch schon von Hochachtung, von Wertschätzung, die der himmlische Bote dieser Maria entgegenbringt. Er weiß genau, sein Auftraggeber hat ihn zu direkt dieser Frau geschickt. Und er hat sich da was bei gedacht. Und darum war der Engel also wirklich, ich denke, sehr, sehr, sehr respektvoll und einfühlend ist er mit dieser Maria umgegangen. Ne? Ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, auf einmal wird hier ein Engel reinkommen. Ich glaube, ihr würdet alle hinten mit dem Rücken an der Wand setzen, aufeinander gehäuft. Ne? Wenn ein Löwe hier reinkäme, dann würde er schon da an die Seite rennen. Ne? Und ein Engel ist doch viel, viel mehr als alle Löwen der Welt zusammen. Ja. Und in dem Moment, wo der Engel reinkam, spätestens da wird Maria gemerkt haben, dass Gott sie zu etwas ganz Besonderem ausgewählt hat. Niemand sah Engel, niemand. Seit 400 Jahren hatte man ja in Israel nicht mal mehr einen Propheten gesehen. Okay, wir haben gehört, dass auch dem alten Priester Zacharias der himmlische Bote erschienen war beim Ausüben seines priesterlichen Dienstes im fernen Jerusalem. Und ich weiß nicht, ob Maria das wusste. Ich meine, Twitter, WhatsApp und so gab es ja nicht, allerdings 6 Monate Zeit. Könnte schon sein, dass er bis zu ihr von Jerusalem nach Nazareth durchgedrungen war. Aber abgesehen davon hatte schon sehr lange niemand Engel mehr gesehen. Und Maria, die war ja nicht mal Priestertochter oder eine Prophetin. Sie war ein ganz normales jüdisches Mädchen, kurz vor ihrer Hochzeit mit einem Handwerker. Und so können wir uns vorstellen, wie erschrocken sie gewesen sein muss. Und sie war auch bestürzt, heißt es, über das Wort, überlegte, was für ein Gruß dies denn sei, begnadete, griechisch Kecharitomene von Charito, also ein Wort, das wir nur zweimal steht dieses Wort im Epheser 1. In diesem großen Lobpreis Gottes, da schreibt Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wer uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat. Da haben wir das Wort wieder. Sag doch mal Halleluja. Er hat uns genauso begnadet wie Maria. Ist das gleiche Wort. Zweimal in der Bibel. Einmal von Maria, einmal von euch, uns, wie auch immer. Sag doch mal Halleluja. Ja, schön. Ja, wenn die das in Südafrika da gehört hätten, die Kinder, die würden sagen, was ist denn das für ein dröger Haufen hier. Also, was heißt das, jemand begnadigen? Das heißt, du bist nicht selber die Quelle der Gnade, sondern du empfängst Gnade. Ne? Das bedeutet in diesem Sinne, jemand vor Gott angenehm und annehmbar machen. Und das ist, was Jesus getan hat. Später am Kreuz. Er hat uns vor Gott angenehm gemacht. Und genau das hat er auch mit Maria gemacht. Und trotzdem war die Maria natürlich bestürzt. Sie konnte es nicht fassen. Was meint der Engel? Was will der mir sagen? Und ganz bestimmt wäre auch bei uns Verwirrung, Furcht, Bestürzung unsere ersten Reaktionen, die du oder ich zeigen würde, wenn uns ein Engel begegnen würde, ein heiliger Engel, und ich bin sicher ins Licht gestellt, da würden uns sämtliche Sünden einfallen, schlagartig wären die da. Aber der Engel besänftigte ihre Angst, er sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wir haben auch Gnade bei Gott gefunden. Sag doch mal Halleluja. Ja, gut, dass Marcello nicht jedes Mal läutet. Marcello, achte auf die Zeit. Ne? Wenn man hier spricht, man ist am Predigen und dann rauscht die Zeit so durch. Und dann kommt, Gott hat sie ausgewählt. Gott hat sie auserwählt. Das war die Sache. Und dann kommt der Gabriel direkt zur Sache, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen. Wisst ihr, genau die gleichen Worte hatte 200 Jahre vorher schon der Jesaja prophetisch über den Messias angekündigt. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Emmanuel nennen. Also lediglich die Namen sind unterschiedlich. Jesus, hebräisch Jeshua, das bedeutet, Yahweh ist mit uns. Und Emmanuel, das heißt Gott mit uns. Ja, ne? Und beides ergänzt sich, weil er der Emmanuel ist, der Gott mit uns. Weil Jesus dieser Emmanuel ist, kann er sein Volk von ihren Sünden erretten. Dann heißt es, er wird groß sein. Ne? Wie groß wird dieser Jesus sein? Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. El Elyon, Sohn des Allerhöchsten. Ich müsste hier draufsteigen und noch höher und reichten alles nicht, um das euch klar zu machen, wie groß dieses Kind sein wird, was da der Menschheit geschenkt ist. Und mit diesem Gottesnamen El Elyon, da waren die Juden seit Abrahams Zeiten gut vertraut. Der Engel fügte hinzu, und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königstums wird kein Ende sein. Und auch das entsprach ja genau dem, was die Propheten schon lange und immer wieder vorhergesagt und betont hatten. Kann man alles nachlesen. Und so in etwa wusste die Maria das natürlich auch. So wie das ein normaler, frommer Jude wusste oder eine fromme Jüdin, die das so einigermaßen das Alte Testament kannte, sagen wir mal, wie wir unsere Bibel kannten oder vielleicht auch ein bisschen besser. Weil die haben anhand der Bibel nämlich noch lesen und schreiben gelernt. Aber plötzlich damit konfrontiert zu sein, dass ausgerechnet ihr Baby der sein wird, welcher den Kindern Israel durch die Jahrhunderte verheißen worden war, dieser eine wahre, ewige Messiaskönig, der Wunderrat, der Gott hält, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens. Das auch mal so, ja, und ich soll den jetzt empfangen? Das ist noch gefühlt was völlig anderes. Ich denke, wenn Maria so in seiner ganzen Weite, Höhe und Tiefe verstanden hätte, was der Engel ihr da mitgeteilt hat, ich glaube, die wäre sofort in Ohnmacht gefallen. Aber so reagiert sie eher normal. So wie wir vielleicht auch reagiert hätten, wenn das kleine Einmaleins unseres Lebens plötzlich nicht mehr ausreicht. Wenn wir von Fragen mit Fragen und Behauptungen herausgefordert werden, die uns überfordern, unseren alltäglichen Rahmen sprengen. Wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß, fragt sie den Engel. Ja, ich vermache nicht zu sagen, ob dabei Zweifel, Schock oder ein Staunen im Vordergrund standen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie ziemlich gestottert hat, hier in Vers 14, als wir sie das erste Mal reden hören. Aber diese Frage ist eigentlich charakteristisch für den natürlichen Menschen. Unsere unerleuchtete Vernunft, die reicht nämlich in keinster Weise aus, das Tun Gottes zu begreifen und zu erfassen. Das sehen wir schon bei Abraham. Als Gott ihnen einen Sohn verhieß, lachte Abraham und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren etwa noch ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Ähnlich ungläubig zweifelnd reagierte Zacharias, als Gabriel ihm die Geburt des Johannes ankündigte. Wie macht das zugehen, wird später auch Nikodemus fragen, als Christus zu ihm von der Wiedergeburt sprach. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Ich danke dir, Wolfgang. Das ist ein Engel. Wie soll das zugehen, dass verlorene Sünder versöhnte Kinder Gottes werden, dass Tote wieder auferstehen, dass Gottes Sohn Mensch wird? Also wir sehen auch, Maria bleibt in der Schiene des vernünftigen Denkens. Wie kann das denn sein, fragt sie, wo ich doch schon fast verheiratet bin und bestimmt noch nie mit einem Mann intim war, nicht eine Stunde, nicht eine Minute, noch nie, nie. Sie und natürlich auch Lukas, der Arzt, dem sie das später zu Protokoll geben wird, waren aufgeklärt genug, um zu wissen, dass das biologisch unmöglich war zur Entstehung von einem Baby. Da hört ein normaler Mann und eine Frau dazu. Und künstliche Befruchtung kannten die noch nicht. Interessanterweise erwiderte der Bote Gottes daraufhin nicht, na, das nach menschlichem Ermessen unmöglich. Musst du einfach nur glauben, Maria, ganz easy. Mach da nicht. Er erinnert sie zunächst an die Macht Gottes. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und als Jüdin, da musste sie eine Vorstellung vom Heiligen Geist gehabt haben. Denn schon Mose schrieb darüber in den ersten Versen des ersten Kapitels seines ersten Buches. Da wird die unfertige Welt als chaotischer Ort beschrieben. Aber über all dem Chaos schwebt der Geist Gottes, der Geist des Allerhöchsten. Und er ist bereit, Leben, Ordnung und Schönheit zu schaffen. Und so wurde innerhalb von 6 Schöpfungstagen die Schöpfung, diese wunderschöne Schöpfung, so wie wir sie kennen. Sie wusste also, dass als die Kraft des Höchsten sich zeigte und der Heilige Geist auftauchte, die schöne Schöpfung passierte. Auch das Bild, dass dieser höchste Gott jemanden oder etwas mit seiner Kraft überschattete, dürfte sie aus den Überlieferungen der Väter gekannt haben. Also irgendwie versuchte der Engel ganz behutsam, sie an dieses große Wunder heranzuführen, sie auf dieses einzigartige, unfassbare Geschehen vorzubereiten, das der Heilige Geist selbst in ihrem Leben zeugen würde. Und nicht irgendein Leben. Das ist ja schon wunderbar genug. Jedes Leben ist wunder, wunder, wunderbar. Aber Jesus, der Retter. Und es war nicht Gottes Absicht, diesen vom Himmel fallen zu lassen, so wie ich da gesungen habe, tauet Himmel den Gerechten, nicht? Wolken regnet ihn herab. Nein. Dieses Kind, das in Marias Leib durch das schöpferische Werk des Heiligen Geistes gebildet würde, sollte Fleisches und Blutes teilhaftig werden, um unser Erlöser sein zu können. Also wenn es jetzt nicht auf Griechisch wäre, sondern auf Hebräisch, da wird hier Gaal oder Goel stehen. Das kennen wir aus der Geschichte mit Boas und Ruth. Boas, das war ja auch der Erlöser. Und um das sein zu können, der musste ja von dem gleichen Fleisch und Blut sein. Da hatte er das Recht zu erlösen. Und dazu musste es im Bauch seiner Mutter heranwachsen, wie wir alle geboren werden unter Schmerzen, wie alle Frauen ihre Kinder gebären. Aber es würde nicht allein ihr Menschsein tragen, sondern auch die Göttlichkeit seines himmlischen Vaters, weil Gott selbst in ihr sich einen menschlichen Leib bereitete. Gott selbst schafft sich einen Leib. Und immer noch Vers 35. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und in der damaligen jüdischen Vorstellung bedeutet Sohn von jemand sein, das gleiche Wesen wie diese Person haben, und zwar vom ersten Moment des Gezeugtseins an. Ja, und dann gab der Engel auch gleich noch eine Glaubensstütze, eine Hilfe. Er sagt, guck deine alte Verwandte Elisabeth an, die sowieso immer unfruchtbar ist, die ist auch schwanger. Und die ist schon im 6. Monat. Ich meine, die war viel zu alt zum Kinderkriegen. Und gut, da ist ein Unterschied. Bei Elisabeth war es natürlich keine Jungfrauengeburt. Sie hatte einen Mann, sie war verheiratet, ne? Aber trotzdem war es etwas Wunderbares. Es deutet schon diese Macht unseres Gottes an. Und dann zuletzt weist Gabriel nochmals hin auf die Macht und Einzigartigkeit des Wortes Gottes. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Luther übersetzt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Amen. Weil Gott Gott ist, da braucht man nicht diskutieren. Und wenn Gott etwas möchte, was Gott will, passiert. Und so bringt Gabriel Maria von der Ebene ihres natürlichen Denkens auf die Ebene ihres Willens, indem er alle notwendigen Informationen ihr zukommen ließ, dass sie von Gott auserwählt war, von Gott begnadet war, schwanger zu werden durch die Kraft Gottes, durch den Heiligen Geist, ohne die Beteiligung eines menschlichen Vaters, wer ihr Baby sein würde, das sie in ihrem Leib tragen sollte, und dass es nicht allein ihr Kind war, dass das Kind Gottes Sohn, der verheißene Retter sein würde, auch ihr Retter. Und das wusste Maria ja alles durch die Ankündigung des Engels. Zuletzt noch mit Beispiel an Gottes unbegrenzte Möglichkeiten erinnert worden. Und nun lag es bei ihr, nun war der Ball bei ihr. Und dann Vers 38, das zweite Mal, dass wir ihr Originalton von diesem jungen, demütigen Mädchen haben. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das ist übrigens fast dasselbe, was die Ruth zu dem Boas sagt. Die sagt auch, ich bin deine Sklavin, heißt ja Dule, steht da im Griechischen. Heißt eigentlich ja, ich bin deine Sklavin, ich bin Geschöpf, du bist Schöpfer, du kannst mit mir machen, was du willst. Genau die gleiche demütige Haltung sehen wir bei diesen beiden Frauen, bei Maria und bei der Ruth. Und das ist wirklich... Vielleicht denkst du, ja, wie hätte sie das denn ablehnen können, wenn Gott kommt, wenn so ein Engel aus dem Himmel kommt, ne? Wenn du die Chance hast, deines Lebens die Mutter des Messias zu werden, ne? Wie hätte sie das ablehnen können? Das geht doch gar nicht. Du, Moment mal. Ne? Wir können das leicht sagen, so eine Frage stellen, weil wir den Ausgang der Geschichte kennen. Aber versetz dich doch mal in die Lage dieses jungen Mädchens. Unehelich schwanger zu sein damals, war eine Katastrophe ohnegleichen. Das konnte den Tod durch Steinigung nach sich ziehen. Bis heute lesen wir von Familienangehörigen, Bruder, Vater, Onkel aus entsprechenden Kulturen, die mit der Ermordung der unehelichen Schwangeren Schande von der Familie abwälzen wollen oder sogar müssen. Das wird eingefordert. Glaubst du, irgendjemand in Nazareth und Umgebung würde tatsächlich glauben, dass dieses Kind durch den Heiligen Geist empfangen worden ist? Josef, den Tischler, kannte jeder im Ort. Meinst du nicht, dass sobald Marias Babybauch nicht mehr zu verstecken war, überall in den Gassen darüber getuschelt würde, dass Josef und Maria sich nicht zurückhalten konnten? War damals No-Go, absolutes No-Go. Die Leute haben wahrscheinlich geschlussfolgert. Ja, die haben das Gottesgesetze, Gottes heilige Gesetze missachtet, wären zu weit gegangen oder vielleicht noch schlimmer. Vielleicht hat Maria ja mit diesen römischen Soldaten, die da ganz in der Nähe ihre Garnison hatte, mal so einen kleinen Seitensprung gemacht. Ich meine, die römische Besatzung lag ja nur ein paar Kilometer nordwestlich von Nazareth in Sepphoris. Und überhaupt, was war mit Josef? Ihm war doch klar, dass er nicht der leibliche Vater des Kindes war. Was würde er denn sagen? Wäre er trotzdem bereit, sie zu heiraten? Wäre sie bereit, ihn aufzugeben, wenn er sagt, wenn es zum Bruch kommt deswegen? War sie bereit, ihre gesamte Lebensplanung, alle Zukunftsträume, Gottes Plänen zu opfern? Und was ist mit dem Kind? Würde es nicht sein Leben lang als uneheliches Kind gelten? Ich komme in die Schlussgerade, okay? Wir machen uns das oft gar nicht richtig klar, sehen das alles durch den Schleier des vermeintlichen Weihnachtsmärchens. Aber damit hatte das alles gar nichts zu tun. Nach den Erklärungen des Engels konzentrierte sich Maria in Maria alles auf diese eine Frage: Kann ich meinem Schöpfer vertrauen? Können wir unserem Gott vertrauen? Wenn ich mich Gottes Willen unterwerfe, wird er dann auch mit jedem Problem, das mir von nun an begegnet, fertig werden? Bis hierhin hatte das junge Mädchen ein behütetes Leben unter der Gnade Gottes gelebt, vielleicht von einer harmonischen Ehe mit Josef geträumt, sich sicherlich auch ihrer persönlichen Beziehung zu ihrem Herrn gefreut und dessen Segen zu ihrer Hochzeit erwartet. Doch nun steht sie vor der alles entscheidenden Frage, die es im Leben eines Gläubigen gibt. Maria, vertraust du mir wirklich? Und dann merken wir, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist der alles entscheidende, der Powersatz in diesem Text. Darin zeigt sich Marias Entschlossenheit, mit allen Konsequenzen Gott zu vertrauen. Es zeugt von der Demut, zu Gottes Plan Ja zu sagen, von ihrer Bereitschaft, ihren Willen an Gottes Willen auszuliefern, sich ganz in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Und in ihr sehen wir, was Hingabe heißt. Was Hingabe heißt. Sie hat nicht nur etwas für Gott gegeben, sie hat sich ganz für Gott gegeben, mit Haut und Haar. Und der Engel schied von ihr, Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge, in eine Stadt Judas, in das Haus des Zacharias. So endet Lukas 1, so beginnt Lukas 2. Und ich denke, ab diesem Augenblick, wo der Bote Gottes weg war, ist Maria wahrscheinlich der einsamste Mensch in ganz Nazareth. Und ich kann das total verstehen, dass sie sofort los muss. Sie muss einfach mit jemandem reden, mit einer älteren Frau, mit einer Verwandten. Und da hat sie das auf sich genommen, ist ja für ein junges Mädchen, dass die Reise, man nimmt so an, dass sie mehrere Tage unterwegs war, durchs judäische Gebirge zu der Elisabeth. Sie braucht eine Vertraute, sie muss jemand haben, am besten eine Frau, die etwas älter ist, die sie gut kennt, mit der sie reden kann, bei der sie sich aussprechen kann. Und sie muss erstmal weg von Nazareth, das Erlebte verarbeiten und mal sehen, wie wird sich diese Situation weiterentwickeln. Und es lohnt sich, das kann ich euch sagen, es lohnt sich wirklich weiterzulesen. Also meine Predigt, die geht jetzt hier eher am Ende entgegen. Aber wenn ihr jetzt so die nächsten Tage zu Hause gemütlich bei Christstollen und Kerzenschein sitzt, es lohnt sich, die Bibel aufzuschlagen und nicht alleine, sondern ruhig mit allen, die mit euch. Und dann lest doch mal weiter und versucht euch da mal reinzusetzen. Das ist so spannend, ne? Wirklich, wirklich spannend. Und es ist eine so dramatische Rettungsaktion, die da ja eigentlich ihren Beginn nimmt und die bis heute andauert. Hier sind ja immer noch Leute, die sich noch nicht haben retten lassen. Wir haben es gehört. Gott ist Retter. Gott möchte jeden. Das Boot ist noch nicht voll. Gott ist Ache. Ja. Braucht ja keine Sorge haben. Die ist groß genug geplant. Ich möchte nur noch einige Fragen loswerden. Das ist ja hier, ich fühle mich ja hier wie so diese alten hebräischen Schafhirten. Ne? Abraham, Mose, David, Israel, Jakob. Ne? Da war auch mal das bei den vielen Kindern, wenn du da predigst. Ich finde das wunderbar. Da fühlt man sich doch ja fast wie in die Zeiten der Väter zurückversetzt. Ne? Also von mir aus könnten ja auch noch ein paar hundert Babys sein. Ja, ich bin dann laut genug und die wahrscheinlich auch noch lauter. Da wäre ich wahrscheinlich heute Abend fix und alle. Aber gut, also die Fragen noch und dann ist es auch gut gewesen. Weihnachten hat zuerst im Herzen Marias begonnen, als sie zu Jesus Ja gesagt hat. Hast du schon Jesus dein Herz geöffnet? Zweitens, hast du an irgendeinem Punkt deines Lebens deine Zukunft in Gottes Hand gelegt, damit er daraus machen kann, was ihm gefällt? Ist es vielleicht nötig, dass du diese Entscheidung nochmal neu fällen musst? Und drittens, gibt es Bereiche in deinem Leben, die Gott aus Angst vor den Konsequenzen noch nicht ausgeliefert hat, hast? Heute ist, die nächsten Tage ist eine gute Zeit, darüber nachzudenken. Ich möchte nochmal zum Abschluss mit uns beten. Vater, ich möchte dir einfach danken für dein starkes Wort. Ich möchte dir danken, dass du uns da nicht im Dunkeln hältst, sondern dass du so ganz klar uns gesagt hast, was gut ist. Und dass wir Menschen uns an deinem Wort orientieren können, aber auch auf dieses Wort reagieren sollen. Und ich möchte dir einfach danken, dass wir Weihnachten feiern in Frieden. Herr, und ich möchte dich bitten, dass dieses Fest doch dazu dient, dass auch hier in unserem Land, das immer kälter wird, doch viele einfach vom Feuer deiner Liebe erfasst werden. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns und überall die Christen hier in Norddeutschland und in Süddeutschland, in Europa, in der ganzen Welt bis zu den fernsten Inseln, bis in die tiefsten Bergwerke und Verliese und Katakomben und Straflager, dass du sie alle segnest, auch die in Krankheitsnöten, in Einsamkeit. Herr, du bist Sieger, du bist Retter, du bist wunderbar. Amen.